SR Kultur. Religion und Welt Spezial.
Ein Kind hat Gleichgewichtsstörungen und wird gründlich untersucht. Die Diagnose: ein Hirntumor. Die Nachricht versetzt die Familie in einen Ausnahmezustand. Familienleben mit Krebs. Darum geht es in diesem Religion und Welt Spezial und dazu begrüßt sie Matthias Alexander Schmidt. Jährlich erhalten zwischen 2000 und 3000 Kinder und Jugendliche eine Krebsdiagnose. Während vor 70 Jahren noch fast alle Kinder mit Krebserkrankungen gestorben sind, können heute 80% der Betroffenen erfolgreich behandelt, geheilt werden. Doch je weiter der Krebs fortgeschritten ist, desto belastender wird die Therapie, gerade für Eltern und Familien krebskranker Kinder. Andreas Burke hat für Religion und Welt Spezial mit Medizinern und einer Psycho-Onkologin gesprochen, auch mit einem Krankenhausseelsorger. Sie arbeiten mit Familien, die durch eine Krebsdiagnose von heute auf morgen in eine ganz neue Welt katapultiert wurden.
In wenigen Minuten hat der kleine Leonard seinen 10. Bestrahlungstermin. Vor anderthalb Jahren fand ein Radiologe einen Tumor im Kopf des Jungen. Sein Vater, Gabriel Ili, erinnert sich noch gut an seine Sprachlosigkeit nach dem ersten Schock.
Ganz am Anfang haben wir es erfahren, aufgrund dessen, dass er sehr schwach auf den Beinen war und immer von alleine umgekippt ist. Also schwer? Okay. Dann lernen wir das mal aus, oder?
Ja.
Düt, düt, so.
Na, schaue.
Genau, daraufhin sind wir zu den Ärzten gefahren und haben Gehirnstrommessungen gemacht. Und in letzter Instanz haben wir uns dann dazu entschieden, ihn dann ins MRT zu schicken.
Ja, Papa.
3 Stunden später wurden wir auf die Station gerufen und uns wurde dann mitgeteilt, dass unser kleiner Sohn von 1,5 Jahren einen mandarinengroßen Tumor am kleinen Stammhirn hat.
In Deutschland erhalten jedes Jahr zwischen 2.000 und 3.000 Kinder und Jugendliche eine Krebsdiagnose.
Man ist natürlich schockiert und es ist auch jedes Mal die Angst, dass der Arzt dann sagt, es tut mir leid, Sie haben noch 2 Jahre, machen Sie das Beste draus. Also das ist der Horror.
Dank medizinischer Fortschritte sind die Heilungschancen für Kinder mit Krebs in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Heute können etwa 80% der Betroffenen erfolgreich behandelt werden. Trotzdem denken viele Menschen bei dem Wort Krebs noch immer zuerst an Leiden und Tod.
Ich bin erstmal zusammengesacken und dann einmal durchgeatmet und dann hat man sich gesagt, jetzt muss man funktionieren. Dann marschiert man, also dann funktioniert man. Man schaut nicht nach links und rechts, man hat ein Ziel vor Augen und das wird dann umgesetzt.
Eltern krebskranker Kinder erhalten eine Fülle medizinischer Informationen, die sie in ihrer emotionalen Ausnahmesituation oft nur schwer verarbeiten können. In dieser Situation bekommen sie auch seelsorgerische Betreuungsangebote. Der evangelische Krankenhausseelsorger Uwe Matisik arbeitet seit Jahren insbesondere auf onkologischen Abteilungen.
Wichtig ist es da wirklich, jeden Satz zu bedenken, nicht einfach daraus loszureden, vielleicht aus einer Unsicherheit heraus, auch Schweigen aushalten. Menschen oder die Eltern spüren ja, ob das Gegenüber auch betroffen ist und mitfühlt.
Viele Eltern krebskranker Kinder erleben nach der ersten Diagnose ein Gefühl der Überforderung und inneren Zerrissenheit. Pastor Uwe Matisik ist der Sprecher einer Arbeitsgemeinschaft Ethik und Spiritualität in der Hospiz- und Palliativversorgung. In Gesprächen nach einer Krebsdiagnose hält er sich mit religiösen Themen meist zurück.
Manchmal haben Menschen ja den Eindruck, da kommt jetzt jemand von der Kirche, Vertreter der christlichen Religion, der hat doch da vielleicht irgendwie eine Antwort. Die haben wir im beschriebenen Sinne letztlich natürlich auch nicht. Ich glaube, es sind die Gesten, also eine freundliche Zuwendung zu dem Kind, es mit Namen nennen. Auch die Trauer auszudrücken, dass ein Leben sich nicht entfalten kann, was wir Menschen nicht begreifen können. Und also ich glaube, dass das für Eltern vielleicht eine Spur hilfreich sein kann, weil jemand, der einen Abstand hat, kann nochmal in dieser Situation vielleicht andere Worte finden als Eltern, die wie erschlagen sind.
Jedes Jahr sterben in Deutschland rund 1 Million Menschen. Nahezu die Hälfte davon in einem Krankenhaus, viele an Krebs. Für Pastor Uwe Matysik ergibt sich daraus die theologische Frage, ob sich Jesus krebskranken Menschen zuwenden würde.
Auch das ist ja erstmal nicht selbstverständlich. Also wir haben eher den Instinkt, einen Bogen um Menschen zu machen, die von dieser Krankheit getroffen sind, aus Hilflosigkeit heraus auch, dass Jesus Menschen wahrnehmen würde, in ihrer Lebensgeschichte liebevoll stehen würde, das glaube ich ganz bestimmt. Und auch ganz sicher, dass er seinen Leuten, also der christlichen Gemeinde, ja auch den Auftrag gegeben hat, zu sagen, also kümmert euch gerade um kranke Menschen, auch um die Sterbenden. Lasst sie nicht aus der Gemeinschaft fallen, seid ihnen nahe, tut das, was euch möglich ist und was den Menschen in ihrer Situation hilft und wertvoll ist.
In deutschen Krankenhäusern werden Fragen zum Tod und was danach kommen könnte, meist der konfessionsgebundenen Seelsorge zugeordnet. Deshalb ist es Uwe Matysik wichtig zu betonen, dass Krankenhausseelsorger auf alle Menschen eingehen, nicht nur auf Christen.
Die Religion ist nicht identisch mit der Spiritualität, ist ein Teil, ein wichtiger Teil davon. Gleichzeitig würde man alles, was mit den Fragen nach Sinn, nach Halt, nach Orientierung, nach Bedeutung im Leben eines Menschen zu tun hat, unter Spiritualität fassen.
Die 13-jährige Muslimin Majida Ahmad ist aus Syrien nach Deutschland gekommen. Auf der Flucht erkrankte zuerst ihre Schwester an Krebs.
Also es hat angefangen in der Türkei, meine Schwester hat Krebs bekommen und danach ist sie zum Krankenhaus gegangen. Und danach haben wir leider bekommen, dass sie leider gestorben ist.
Das Mädchen litt an Leukämie, einer schnell fortschreitenden Form von Blutkrebs, bei der sich kranke Zellen im Knochenmark vermehren und die gesunde Blutzellenbildung blockieren.
Wir haben gebetet, dass sie wieder heile ist und ja, aber leider hat nichts geklappt. Sie war sehr mutig, sie hatte keine Angst, aber leider ist sie gestorben. Sie war also 6 Monate im Krankenhaus. Eigentlich haben die Ärzte uns gesagt, dass sie heile war. Und danach, nach einer Woche, sind wir wieder zurückgegangen für ein MRT und die haben gesagt, dass das ganze Krebs sich verteilt hat im ganzen Körper. Und nach 1-2 Tagen ist sie gestorben, in unsere Hände.
Damals, im Jahr 2019, war Majida 9 Jahre alt. 4 Jahre später, mittlerweile in Deutschland, wurde auch bei ihr eine Krebserkrankung festgestellt. Jetzt muss sie jede Woche zur Chemotherapie. Die Behandlung schwächt sie und ihre Haare fallen aus.
Erstes Mal ist das im Krankenhaus passiert, dann habe ich einfach abgeschnitten, weil ich wusste, das sind eh nur Haare, die wachsen ja wieder.
Dankeschön.
Majida hofft, bald wieder zur Schule gehen zu können.
Die Ärzte sagen, also mir geht es eigentlich also ganz gut und ich habe eine riesige Chance. Ich bin sehr dankbar darüber. Also für die Maschinen und so, dass die auch uns versuchen, immer heile zu machen und uns halt immer so gute Laune zu geben und so, die ganzen Ärzte. In Syrien und Türkei gibt es nicht so richtige Technologie wie hier.
Vor jeder Behandlungsentscheidung bekommt Majida alle Optionen genau erklärt und wird nach ihrer Meinung gefragt.
Sie können ruhig schon rein.
Die Familientherapeutin Nicole Stember plädiert dafür, dass nicht nur Jugendliche, sondern auch jüngere Kinder in die Entscheidung über ihren Therapieweg einbezogen werden.
Auch die kleinen Kinder haben ein Recht auf Information. Es ist natürlich eine Altersfrage, aber ab dem Alter von 3 Jahren haben Kinder vielleicht noch keine Vorstellung von einer lebensbedrohlichen Erkrankung oder auch Tod ist was ganz Abstraktes, das können sie noch gar nicht richtig fassen. Dennoch kann man altersentsprechend das Kind auch informieren, was wir hier vorhaben.
Die Sozialpädagogin Nicole Stember ist überzeugt, dass ein offener und ehrlicher Umgang mit der Situation hilfreicher ist als das Verschweigen der Wahrheit.
Gerade Kinder haben ein unglaubliches Gespür dafür, wenn die Aussagen der Eltern nicht zu ihrem Verhalten passen. Das macht Angst. Ja, wenn Mama die Tränen in den Augen hat und dann sagt, alles ist gut, das passt für die Kinder nicht. Und da ist es auch wichtig, auf eine ehrliche, kindgerechte Art einmal die Krankheit in ihren Grundzügen zu kommunizieren und aber auch die Behandlung natürlich. Weil wie kann ich erwarten, dass ein Kind mitarbeitet, wenn es gar nicht weiß, worum es geht?
Je weiter der Krebs fortgeschritten ist, desto belastender wird die Therapie. Dann stehen die Familien plötzlich unter enormem Druck. Sie sollen eilig weitreichende Entscheidungen treffen, obwohl ihnen oft schon das medizinische Fachvokabular fremd ist, mit dem ihnen aufwendige Untersuchungen und moderne Therapiemöglichkeiten erläutert werden.
Im besten Fall minimieren wir Ängste, reduzieren Ängste. Es dauert ja erstmal, bis man von der Diagnose bis zur Verwirklichung, es fühlt sich erstmal unwirklich an im ersten Moment. Und dann gibt es irgendwelche seltsamen Begriffe wie Kraniopharyngeom oder Germinom, Sarkome. Aber es betrifft halt nicht nur das Kind. Es bringt ja die ganze Familie sozusagen in Unruhe. Da ist dann auch die Sorge um das Geschwisterkind. Das Geschwisterkind macht sich selbst wieder Sorgen um das erkrankte Kind. Da sind die betroffenen Eltern, die ja für ihr Kind Entscheidungen treffen müssen, auch teilweise schwerwiegende Entscheidungen.
Nicole Stemmer hat gute Erfahrungen damit gemacht, Kindern zu erklären, dass es in ihrem Blut so zugeht wie in einer kleinen Stadt. Da gibt es Maurer, die wie Thrombozyten Löcher und Wunden schließen. Polizistinnen sind in ständiger Alarmbereitschaft, ähnlich wie die Leukozyten, die den Körper vor Eindringlingen schützen. Auch Lastwagenfahrer sind notwendig, um Material von einem Ort zum anderen zu transportieren. Bei einer Blutuntersuchung wird dann geschaut, ob all diese Helfer ausreichend vorhanden sind.
Bei den älteren Kindern und Jugendlichen, da haben wir ganz andere Herausforderungen. Die Jugendlichen, die machen sich ja auch genau ähnlich wie wir Erwachsenen auch schon Zukunftsgedanken, nur dass sie noch nicht irgendwo vielleicht angekommen sind. Sie sind in einer Übergangsphase zwischen Ablösung vom Elternhaus als 16-jähriger junger Mann, Autonomie bestreben und gleichzeitig mit dieser Erkrankung kommen sie wieder in ein Abhängigkeitsverhältnis.
So ein junger Mann ist Finn. Er macht gerade sein Fachabitur. Vor 4 Jahren wurde bei ihm das erste Mal Krebs entdeckt.
Ja, schlimm, weil es war halt einfach, man wurde aus dem normalen Leben gerissen und es war alles anders. Man war halt zu Hause, war traurig und hat halt sich gedacht, warum ich? Und jetzt nicht jemand, der sich 3 Schachteln Zigaretten am Tag reinhaut. Und halt mit den Eltern war das auch das Problem, die auch traurig zu sehen.
Der Arzt kam rein, ihr Sohn hat einen Hirntumor. Meine erste Frage war, wie lange habe ich noch mit meinem Kind? Mein Mann ist sofort zusammengebrochen, weil seine Mutter ist an einem Hirntumor gestorben, als er 16 war. Ja, und für mich war das vollkommen surreal. Als ob einem alles entgleitet. Der hat einen Hirntumor und der sitzt mitten im Korb. Wir wissen nicht, ob wir den operieren können. Bedeutet im Prinzip, kann ich die nicht operieren, stirbt dein Kind. Und ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Wieso muss ich jetzt so einen Scheiß hier mitmachen? Ja, und dann kam das Ganze seinen Lauf. Und
der Weg für Eltern krebskranker Kinder ist nicht geradlinig. In den meisten Fällen gibt es zahlreiche Wendungen und unerwartete Herausforderungen. Jede Untersuchung kann neue Überraschungen bringen.
Es hieß eigentlich am Anfang nur, ja, wir machen eine kleine Chemotherapie. Und aus der kleinen Chemotherapie kam, wir machen 4 starke Zyklen plus eine Hochdosis-Chemotherapie plus Bestrahlung. Für ihn ist eine Welt zusammengebrochen.
Den meisten Jugendlichen ist ihre Individualität sehr wichtig. Zugleich wollen sie aber auch Teil einer Gruppe sein. In der Regel finden sie es nicht besonders cool, als krank zu gelten. Finn jedenfalls fand die viele Aufmerksamkeit furchtbar.
Oma, Opa waren schockiert. Ja, die Schule war auch schockiert, weil die kannten das nicht. Ja, da fühlt man sich ja dann nochmal schlechter, weil man dann so das Gefühl hat, ich bin jetzt nochmal derjenige, warum andere Angst haben, zum Beispiel meine Eltern. Und das will man ja eigentlich jetzt nicht für seine Eltern oder Freunde oder Oma, Opa. Und das war dann nicht so schön.
In den meisten Fällen tritt Krebs bei älteren Menschen auf. Etwa 4 von 5 Krebspatienten in Deutschland sind über 60 Jahre alt. Kinder und Jugendliche machen nur 1% aller Krebsfälle aus.
Ich würde mir wünschen, dass das Umfeld einfach mich als Finn sieht und nicht den Finn mit Hirntumor. Das ist halt das, was schön wäre. Ich habe halt eine Glatze und keine Augenbrauen momentan. Ich habe auch einen super Freundeskreis. Da ist jetzt keiner von wegen, oh, du hast jetzt eine Glatze. Nee, mit dir wollen wir nichts zu tun haben.
Etwa 4% der Jugendlichen, die in Deutschland an Krebs erkranken, entwickeln ein Gliom. Ein solcher Tumor wurde auch in Finns Kopf entdeckt.
Bis zum Bestrahlungsbeginn, 2 Wochen zu Hause, auf einmal fing er an, abends zu weinen. Ich sage, was ist los? Ja, und dann hat er gesagt, ja, wenn ich blind werde oder wenn ich querschnittsgelähmt, dann bringe ich mich um, dann will ich nicht mehr leben. Das hat nie jemand gesagt. Und dann haben wir eine Aufklärung gekriegt und dann relativierte sich das alles.
Und da habe ich jetzt schon zu Hause angefangen zu weinen, weil ich mir dachte, wenn da jetzt was kommt, erhänge ich mich. Ja.
Als Mama tut einem das total weh, aber man kann es nicht ja, ändern. Und man muss halt versuchen, dem Kind irgendwie eine Stütze sein und sagen, okay, komm, alles wird gut. Das ist halt etwas, ist beschissen als Mutter.
Doch Finns Mutter hat seit Beginn der Odyssee ihrer Familie auch positive Aspekte dieser Erfahrung mit Krebs entdeckt.
Dass der Finn halt heute so ist, wie er ist. Er ist ein Kämpfer durch und durch, er weiß, was er werden will, er hat sein Leben mittlerweile gut im Griff, also macht mich unheimlich stolz. Also er möchte Physiotherapeut für krebskranke Kinder werden.
Sie hörten ein Religion und Welt-Spezial von Andreas Burke, im Ausnahmezustand, Familienleben mit Krebs. Zum Schluss dieser Sendung ging es auch kurz um Selbsttötungsgedanken. Sollten Sie selbst oder jemand in Ihrem Umfeld darüber nachdenken, sich das Leben zu nehmen, sollten Sie unverzüglich ärztliche oder psychotherapeutische Hilfe holen. In akuten Fällen können Sie den Notruf unter der 112 anrufen. Sie sind nicht allein mit Ihrem Problem. Eine Beratung können Sie zum Beispiel telefonisch, im Chat oder per E-Mail in Anspruch nehmen. Zum Beispiel bei der Telefonseelsorge. Kostenlos, anonym und rund um die Uhr erreichbar. 0800 111 0111. Im Internet unter telefonseelsorge.de.